Hey Raf!
Hey Miki!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Leider nein, aber das gedenke ich jetzt zu ändern.
Das wird höchste Zeit.
Woo! Aber das war doch schon mal besser.
Das so. War gut. Also ich fand es insgesamt gut. Das Wu hat mich überrascht. Ja. Aber das ist halt, ja, die gute Laune.
Ja. Ja, wir haben gerade frisch Deathgasm.
Deathgasm!
Geguckt und der war super geil. Ich kannte den noch nicht. Das war ja dein Pick. Und erzähl mal was zu dem Film.
Ja, ich kannte den schon, aber unabhängig davon, dass ich beim letzten Mal mir vorgenommen habe, mal einen anderen Genrebereich zu betreten und vom Horror wegzugehen, ist mir auf jeden Fall Deathgasm nochmal in den Sinn gekommen, weil der ja thematisch nicht nur sich im Horrorbereich bewegt, sondern auch in den Heavy Metal auf jeden Fall verankert ist. Und da war es mir auf jeden Fall wichtig, dass du den mal gesehen hast.
Mhm.
Und dass du vielleicht auch ein guter Gesprächspartner bist, was das Thema Metal angeht. Und deswegen habe ich gedacht, dann sollten wir uns den mal vornehmen. Und ich glaube auch, dass der viel zu unbekannt ist und viel zu wenig Gehör bekommt.
Ja, also ich habe auch nichts von dem gehört gehabt, außer als du hast schon mal von dem erzählt. Vor den letzten Aufnahmen hast du dann ja nochmal vermehrt über den gesprochen. Und ich kannte den aber tatsächlich nicht. Also, ne, es gibt ja
so
einige.
So langsam der Gedanke gereift.
Es gibt ja so einige Heavy-Metal-Filme. Und ich finde, die sind. Manche sind besser, manche sind schlechter.
Ja.
Grundsätzlich habe ich da immer so ein bisschen ein Problem, weil ich finde, dass so das Metal-Ding oft irgendwie komisch dargestellt wird.
Ja, ein bisschen platt manchmal.
Ein bisschen platt, genau. Also, so. Teilweise so zum Beispiel, das hatte ich bei. Wie hieß der denn? Happy Metal, All We Need Is Love. Das ist so ein französischer Metal-Film über so eine Metal-Band, die auf einem Festival spielen will, auf diesem, wie heißt es denn? Dieses große französische Metal-Festival. Da sollen spielen, das ist so das Äquivalent zu Rock am Ring, Wacken. wie heißt es denn? Ist es das Hellfest?
Ich glaube, ist das Hellfest. Ich weiß nicht.
Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Und der Film, der hat zwar ein paar coole Elemente, aber ist irgendwie. Hat er mich auch nicht abgeholt zum Beispiel.
Ja, ich habe grundsätzlich bei vielen Metal-Filmen, wenn ich darüber nachdenke, habe ich oft das Gefühl, dass das irgendwie so rein platziert ist, das Thema, aber dass dann nur so ein kleiner Handlungsbogen mit eingeflochten ist, um das in diese Schiene zu drängen, aber dass das grundsätzlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat.
Ja, und auch irgendwie so ein wirkliches Verständnis von der Materie auch nicht am Start ist, sondern dass so sehr oberflächlich ist. Es gibt natürlich halt auch Gegenbeispiele, ne? Aber das fand ich jetzt zum Beispiel bei Deathgasm eben nicht so, sondern die haben halt tatsächlich, das ist dieses Metal-Feeling. Und auch alle Jokes, die da machen, wenn man sich mit Metal beschäftigt, dann versteht man, was gemeint ist.
Ja, das ist auf jeden Fall auch daher geschuldet, dass der Regisseur und Drehbuchautor des Films Jason Leigh Howden, der ist selber auch in einer Band gewesen, der ist selber auch ein Metal-Typ und der ist auch am Set mit einer Slayer-Kutte rumgelaufen.
Slayer!
Genau. Und ja, also wenn man sich also Interviews und sowas anguckt dazu, dann kommt da sehr schnell heraus, dass die Hauptfigur, die man hier in dem Film bekommt, quasi auf ihn basiert.
Mhm.
Und das Love Interest im Film ist basiert auf seine Frau. Also die haben sich wirklich auch in solchen ähnlichen Umständen kennengelernt, nicht ganz so überspitzt mit Dämonenangriffen und Blutgemetzel.
Schade.
Aber es ist trotzdem so, dass sie halt so unbedarft an das Thema herangeführt wurde und die beiden dann zusammengekommen sind.
Witzig.
Ja.
Ey, und genau hier, Moment of Revelation, dieses Meme, wo der Black Metaler neben dem blonden, süßen Mädchen sitzt, ist aus diesem Film. Wusste ich nicht, das Meme habe ich schon öfters gesehen, aber
Also
nicht gewusst.
Wenn das hier so mit Corpse Paint, ne, auf der auf der Bank sitzt.
Ja.
Ja. Nee, das ist schön. Ja, war auf jeden Fall, ist ja auch irgendwie cool, wenn dann einer selber dahinter steht und da mit Herzblut dran geht. Und er hat auch, ist auch sein Regiedebüt als Langfilm.
Mhm.
Und ist ansonsten so ein Visual Effects Macher. Und das merkt man in dem Film auch.
Absolut.
Also der, da gibt es Sequenzen, die werden so cartoonig oder mit Skizzen, mit kleinen Einwürfen weitergeführt oder über eine Überblendung wird auch schon mal für sowas genutzt.
Ja,
oder zwischendurch sind dann so, so klein aufblitzende Momente, wo dann ja, so Skizzen und Zeichentrick quasi Elemente reinkommen fast.
Ja. Und natürlich davon abseits die Zombie-Dämonen und Gore-Effekte halt.
Ja, super geil.
Denn davon hat der Film einiges zu bieten. Und es ist halt, wird der Sache gerecht, was Gore angeht. Es ist aber alles eigentlich in witzig.
Ja, klar.
Also, ne, und es ist so over the top, ob dann da der besessene Lehrer da die Schüler mit Blut vollkotzt oder was auch immer.
Ja, also es ihr hört schon,
sehr,
es geht um Dämonenhorror in dem Film. Die Story ist mehr oder weniger, dass ein Metalhead neu in eine Stadt kommt und sich dann zu den anderen Außenseitern gesellt, sozusagen. Die machen dann eine Band auf und wollen Metal spielen und währenddessen lernt er noch ein nettes Mädchen kennen.
Das erst mit seinem Bruder zusammen ist oder seinem Stiefbruder.
Mit seinem Stiefbruder, so. Genau. Oder nee, von der Tante. Ich weiß gar nicht, wie das dann.
Ja.
Cousin.
Cousin, ja. Richtig.
Aber
quasi, der wird so zu seiner Pflegefamilie geschickt, weil seine Mutter irgendwie verhaftet ist. Und
genau. Also sein Leben geht den Bach runter.
Genau.
Und jetzt landet er in diesem kleinen Vorort.
Wobei der ja eigentlich sehr freundlich zu denen da ankommt. Der ist ja da gar nicht Anti oder so, sondern die sind dem gegenüber Anti.
Ja, weil die verurteilen den halt direkt wegen seiner Metal-Attitüde.
Genau, das sind so.
Das sind aber auch so kleine Momente, die kennt man einfach als Metal-Typ. Das hat jeder schon direkt mitgemacht. So. Also wenn man damit anfängt, mit einer Kutte rumzulaufen, mit langen Haaren, eventuell sich einfach offen als Metal-Head präsentiert, dann ist jeder da schon mal angeeckt.
Ja. Weil ich muss sagen, ich habe nie eine Kutte, also ich mittlerweile ja, aber das kam erst sehr, sehr spät. Damals so in der Jugend-Metal-Zeit, weiß ich nicht, da waren Kutten eher, also bei mir auf jeden Fall und in meinem Metal-Freundeskreis waren Kutten verpönt in den Nullerjahren.
Nee, das
Mitte der Nullerjahre, das war so ein Ding bei uns.
Ja, also ich bin ja noch ein bisschen andere Generation und in den 90ern gab es auch schon Metal-Kutten.
Ja, die gab es also, ja schon in den 80ern gab es die Dinger.
Also da war das ganz normal. Schwarze Kleidung oder Metal-Kutten.
Aber ich finde, das ist trotzdem in den letzten Jahren noch mal mehr geworden. So in den letzten, 5 bis 10 Jahren irgendwie hat man dann langsam auch immer mehr
Kutten. Das liegt an deinem Umfeld.
Das liegt an meinem verdammten Umfeld. Aber so kam es mir zumindest vor, dass dann irgendwann hat das wieder so eingesetzt, dass immer mehr junge Leute angefangen haben, Kutten zu tragen.
Ja, okay.
Ist so ein Gefühl. Habe ich jetzt nicht empirisch verfolgt, aber mittlerweile hast du ja Kutten, die sieht man mittlerweile.
Also ich sage, das liegt an deinem Umfeld und du bist immer auf der Suche nach schlechtem Umgang, deswegen unterhalten
deswegen bin ich auch hier gelandet.
Deswegen unterhalten wir uns auch jetzt über Filme, weil da kommt nämlich mein schlechter Einfluss.
Absolut, ey. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar.
Ja, und ja, also was ich hier bei den Visual Effects noch hervorheben wollte, ist, dass der neuseeländische Regisseur und Autor des Films nämlich auch in Hollywood Visual Effects Artist ist, bei sehr namhaften großen Produktionen, wie zum Beispiel
Survival zum Beispiel.
Ja, oder die Hobbit-Trilogie.
Hobbit-Trilogie.
Und auch sogar im Marvel-Universum hat er den Shang-Chi die Visual Effects gemacht.
Mhm.
Nicht Special Effects, aber ne, und wenn man sich so ein bisschen, also wenn man sich an den erinnert, der ist auf jeden Fall auch sehr stark davon abhängig, dass die Effekte da gut funktionieren. Also der ist da schon irgendwie im Big Business, macht aber dann auch eben so ein Herzensprojekt. Und auch vom Zeitraum her, wenn man das jetzt betrachtet, ist nämlich die Hobbit-Trilogie ein bisschen vorher gewesen. Und dieses Marvel Cinematic Universe Shang-Chi, wie gesagt, das war auf jeden Fall nach Deathgasm.
Ja, der von 2015
genau.
ist.
Genau.
Und ist auch nur einer von zwei Filmen, wo der Regie geführt hat, ne? Der
nächste genau.
war dann ganz Akimbo.
Genau,
Jahre später.
Das sollte man auch noch erwähnen. Ganz Akimbo ist ja auch so ein Ding, was in Hollywood dann auch groß angelaufen ist.
Ja, mit Daniel Radcliffe.
Und mit Daniel Radcliffe ist ja auch nicht gerade ein unbekannter Darsteller. Und der ist auch ziemlich wild und abgefahren. Also ich weiß nicht, ob du den gesehen hast?
Ich glaube nicht.
Okay.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Also ich kenne den Trailer.
Ja.
Habe ich auch auf meiner Watchlist, aber ich habe den nicht gesehen.
Solltest du auf jeden Fall, also wenn dir der heutige Film gefallen hat, ja. solltest du dem vielleicht auch eine Chance geben.
Ja, werde ich nachholen.
Ja. Und ansonsten ist auch unverblümt einfach noch zu erwähnen, dass bereits Deathgasm 2 in Arbeit ist.
Oh.
Und der wird sogar schon in diesem oder nächstem Jahr erwartet.
Okay, das ist geil. Da ja. freue ich mich drauf.
Das auf jeden Fall, weil
ich hoffe, die halten
für mich ist
so.
Das jetzt schon fast 10 Jahre her, das, und deswegen ist das jetzt umso genialer, dass dann wirklich noch ein zweiter Teil kommt.
Ja, hoffentlich wird er gut.
Ja.
Und nicht ein,
ja, man
ein
weiß
schamloser nicht, Money Grab.
Ja, aber es ist halt trotzdem wieder seine eigene Produktion und so. Mhm. Also, ne, also es ist ein neuseeländischer Film, ist vielleicht noch erwähnenswert. Mhm. Also der Regisseur selber ist auch mit seiner Liebe zu Splatter-Sachen und so groß geworden, die er natürlich zum Beispiel von Peter Jackson, Bad Taste, ist auf jeden Fall ein ganz großes Vorbild hier, was den Splatter- und Gore-Faktor auch angeht. Und auch die, sagen wir mal, kreative Auslegung für, und wie die ganzen Leute so verstümmelt werden.
Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar sehr coole ja. Ideen und Umsetzungen davon.
Ja. Ist es ja gibt schon auch relativ unheimlich viele auch. Kleine Sequenzen, wo ich jetzt beim wiederholten Male dann gemerkt habe, so, ja, das könnte eine Referenz auf den Film sein, das könnte, dass zum Beispiel auch die Dämonen, so wie sie agieren und wie sie gemacht sind, wie die aussehen, wie die sich bewegen und sprechen, ist alles sehr, sehr stark in Richtung Original Evil Dead, also Tanz der Teufel. Und also auch selbst so kleine Kamerafahrten oder dann plötzlich so ein Windstoß und die Kamera fährt dann so mit einem Zoom auf ein Gesicht, um so einen Reaction-Shot zu haben. Und das ist auch schon ein bisschen sehr angelehnt an diese Raimi-Kameraführung.
Ja, und zu Evil Dead, auch die Story hat ja durchaus Parallelen. Also sprich, Teenager beschwören Dämonen oder Übernatürliches ist ja auch sehr Evil Dead-mäßig. Ja.
Vielleicht die Story noch weiter erzählen. Also der lernt dann das Mädchen kennen, die haben eine Band und die beschwören dann, die finden dann von einem Idol, was in ihrer Stadt lebt, finden die dann verfluchte Noten und auf einem Papier und spielen die dann mit der Band und beschwören damit einen Dämonengott herauf. Und das Ganze passiert schon früher als die Hälfte des Films, sodass danach auf jeden Fall eine ganze Weile lang durcheskaliert wird.
Ja, das stimmt.
Kann man nicht anders sagen. Also das war, glaube ich, etwas nach 30 Minuten passiert das schon.
Kommt hin, also die Band hat sich relativ frisch
gegründet. Und dann ist
die
ganze Stadt schon dämonisiert quasi.
Genau, und dann geht's los. Wird vorher sogar schon ein bisschen so angedeutet, ne, dass dieser Pflegevater so ein bisschen angeflucht wird. Aber die finden dann ja immer noch zurück, die Leute. Und dann einmal spielen die es dann richtig. Also dazu sollte man dann vielleicht noch sagen, die Hauptfigur, die lernt dann relativ schnell im Plattenladen einen anderen Metalhead noch kennen. Auch eine coole Szene, wie die da nebeneinander stehen und sich so
Platten zeigen.
Ja,
ja. Das ist wirklich cool. Weil wenn du wirklich mal früher in so einem Plattenladen gewesen bist, und du hast dann geguckt, was gibt's für neue Alben, hast ein bisschen gestöbert, ein bisschen gebummelt und du guckst dir dann eins nach dem anderen an und dann steht dann ein gleichgesinnter Dude neben dir. Und
was ja wirklich eine Sache war.
Ja,
so viele Metalheads gab es ja nicht.
Das ist schön. Also,
da war man schon
das ist halt auch genauso,
exclusive.
Nicht nur diese Begebenheit, dass der Regisseur selber in der Band war, sondern da sind auch so viele kleine Momente, die aus einem Leben eines Metallers so rausgenommen sind.
Absolut, ne? Ob es irgendwie cool. so kleine Jokes sind wie proberaummäßig, ey, bin ich hier im richtigen Ton oder
ja.
ey, was auch immer, auch so wie die sich versuchen, mit den Platten zu begeistern halt, ne? Oder so ja. anzugeben, so welche mehr Sachverstand hat und so, das kennt man ja schon auch ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, das kennt man. Der Plattenladen, Abigail's, wie heißt der?
Alien Shop oder so heißt
so, ne? Auf jeden Fall ist Abigail
Alien Records.
Drin. Bitte?
Alien Records.
Ja.
Nicht Abigail.
Aber da ist doch Abigail, das steht da auch im Schaufenster drin.
Ja, aber das heißt Alien Records. Abigail steht im Schaufenster.
Weil die, ah, weil ja, die, da weil die da auch die Wahrsagerin ihre, ist, genau. So war das, ne? Ja, ja, okay. Ja, trotzdem Abigail, cooler Name und natürlich Referenz an King Diamond. Das ja. Abigail-Album.
Okay.
Musste ich natürlich direkt denken. Abigail ist halt auch einfach so ein. Ja, ey. Das ist doch ein absolut ikonischer Name in der Metal-Szene. Eben dank King Diamond. Supergeiles Album übrigens und Hörempfehlung. Und der Plattenladen, der ist ja schon supergeil. Also man kennt von früher vielleicht noch so ähnliche Läden. So cool, wie der aussah. So einen habe ich in echt aber nie getroffen.
Ja, also die ganzen Designs. Der Plattenladen ist cool. Dieses Klischee zu Hause bei den christgläubigen Eltern oder
Pflegeeltern
ist auch alles sehr, sehr gut portioniert. Auch die Figuren selber, also die anderen Außenseiter, die ich eben schon mal erwähnt hatte, die er kennenlernt. Also er selber als der Neue in der Stadt, dann gibt es den etwas beleibteren, auch unbeliebten Typen. Dann gibt es den nerdigen Fantasy-Typ, der auch immer so Dungeons and Dragons Würfel dabei hat.
Diesen komischen, weiß ich gar nicht, 12-seitigen Würfel oder
ja,
was der
genau,
da hatte.
Genau. Ja, und halt den Typ, den der im Plattenladen kennenlernt, der dann auch eigentlich der Metalhead in der Stadt vorher alleine war.
Genau.
Und ja, also die Figuren sind auch irgendwie cool gezeichnet, finde ich, weil auch wenn das so ein bisschen Klischee klingt, aber auch solche Menschen hat man schon mal irgendwo getroffen.
Ja.
Ne? Und ja, was die halt vereint, ist das Außenseitertum und die haben sehr schnell Bonding auf jeden Fall.
Und gründen dann ja auch die Band.
Genau.
Deathgasm. Da ist natürlich auch die Namensfindung auch super, was da halt auch wieder für Vorschläge kommen. Die Namen klingen einfach komplett Metal. Ich weiß gar nicht mehr jetzt, was die, also ich habe ihn zum ersten Mal ja gesehen, weiß gar nicht, was die da für Vorschläge
Maggot
machen. Aber
Sperm.
Genau, ne? Also was man sich dann so, was so der geneigte Metalhead sich da vorstellen kann.
Von aber ansonsten finde ich cool, dass die erwähnten Platten, die der im Laden rausholt und was die ansonsten in Referenzen oder Patches auf der Kutte haben, dass das alles echte Bands sind. Die T-Shirts, die tragen, sind von Death oder ähnliche.
Ja, ne? Ja, Cannibal Corpse.
Das ist halt alles,
kann man
gibt's dann auch
Trivium.
Genau. Trivium ist der. Dann gibt es eine Szene, wo einfach ein paar CDs hintereinander gezeigt werden von Pungent Stench und komme ich jetzt nicht mehr drauf.
Ja, ich bin gerade auch am überlegen, was noch Pungent Stench auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, dass das echte Bands sind. Das finde ich cool, dass das eben nicht alles so fiktiv herausgegriffen ist, bis auf die eine Band, die in den Films in der Story eingearbeitet ist, Hexensword. Die
auch ein geiler Name.
Ja, die ist halt fiktiv, aber ansonsten finde ich das echt nice.
Ja, und die Covers, die der dann zeigt, die sind auch alle so richtig schön geschmacklos.
Ja, allerdings.
Wer zum Beispiel dann schon mal so Cannibal Corpse Cover gesehen hat oder halt Punch and Stench Cover kennt, weiß, dass die halt sehr gore-mäßig unterwegs sind und ja, auf Leute, die sowas nicht gerade feiern, vielleicht auch als stillos abgetan werden könnten.
Aber auch das wird ja thematisch behandelt, dass Metal immer so in eine Schublade gepackt wird und er das dann halt dem Mädchen seiner Anbetungsfantasien, dass er die dann quasi da irgendwie thematisch abholt und sie quasi in den Metal holt.
Ne? Ja.
Also ist auch,
das war eine sehr coole Transformation auch.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist am Anfang wirklich so ein blondes, püppchenhaftes, wunderschönes Mädchen, die aber komplett überhaupt sehr, sehr einen krassen Kontrast darstellt zu ihm. und gegen Ende des Films dann auch wirklich sich für das Thema interessiert.
Ein absoluter Nerd-Talk
super,
über
genau, super
Chris Barnes und Corpse Grinder,
ja.
George Corpse Grinder Fischer.
Und sehr dann auch visuell schon ein bisschen so eine Transformation durchgemacht.
Ja, genau, absolut. Ne? Die ist dann ja wirklich so ein Metal Girl geworden.
Und in der Mitte des Films ungefähr kommt dann auch so ein Wendepunkt, wo sie dann auf einmal vom leuchtenden Engelmädchen zu einer axtschwingenden Dämonenkillerin wird. Und das fand ich auch sehr stark.
Absolut, das ist da. Relativ einfach im Film, sie bekommt eine CD von ihm ausgeliehen und...
Nee, das meine ich nicht. Ich meine, wo die wirklich die Axt schwingt und den Dämonenschädel zerspaltet.
Ach, schon später meinst du?
Ja,
ich dachte, du meinst quasi ihr ersten Schritt Richtung Metal.
Nee, das ist auch cool.
Da hat sie ja ihren Discman noch dabei, ältere werden es noch kennen.
Discman.
Und tauscht dann, ich weiß gar nicht was, die da hört, irgendein Poplied lief und dann merkt man so, ja okay, findet die gerade langweilig und dann, was könnte ich jetzt hören? Ach ja, ich habe ja hier diese CD bekommen. Und dann hört die da rein und dann hat die so ein Erweckungserlebnis, ne? Dann hat die, also die Hauptfigur hat vorher
Brody.
Schon, genau, die Hauptfigur hat vorher auch so eine Vision, Vorstellung, wenn er Musik hört, wie er auf so einer Bergspitze steht, halt seine Angebetete unter ihm. Blitze im Hintergrund, Wikingerkleidung und so. Und, er
und die Gitarre halt ist auch eine Axt.
Genau, was man sich halt so vorstellt als Metalhead.
Ja.
Und in dem Moment, wo sie eben diese CD, die er ihr gegeben hat, hört, hat sie das auch.
Ja, und das ist echt cool bebildert auf jeden Fall. Das sind auch Blitze, die durchs Bild, sie schwingt dann die Axt in den Himmel und da schlägt ein Blitz ein. Und
Trinkt
man
aus dem
merkt
Horn.
Einfach, da kommt gerade was rüber. So. Das funktioniert und die wird abgeholt.
Absolut. Und ich glaube, das kennt ja auch jeder Metalhead, so irgendwie dieses...
Kopfkino,
einmal das und aber auch so diesen Moment, wo man zu Metal gekommen ist. Also wie man die Musik dann empfindet und was das so für so ein Aha-Moment ist.
Ja.
Der war gut eingefangen da.
Was irgendwie, man weiß nicht, was es ist, aber der Regisseur hat auf jeden Fall gesagt, von seinem ursprünglichen Idee und dem Skript mussten die unheimlich viele Sachen rausnehmen, weil das Budget dafür nicht gereicht hat. Das Budget war nämlich sehr klein und waren gerade mal $200,000. Das ist wirklich nichts. Und die mussten unheimlich viele Sachen rausnehmen, die auch ein bisschen mehr die Figuren noch gezeichnet hätten. Dafür haben sie aber dann das ganze Geld mehr oder weniger für die Practical Gore Effects ausgegeben. Und das finde ich auf jeden Fall super interessant, dass man dann eher verzichtet hat auf ein bisschen mehr Storytelling und dafür mehr Effekte reingebaut hat und sich überlegt hat, was können wir denn noch für Kills machen? Und was auch witzig ist, ist, dass in dem Ganzen unheimlich viele Penis- und Phallus-Anspielungen gemacht werden. Es wird mit Dildos um sich geschlagen. Es gibt unheimlich viele Sequenzen, die darauf zeigen oder gezeichnete Dämonen mit Penisaugen. All dies hat wohl ursprünglich nicht so stattgefunden, sondern wurde erst während der Produktion, dann hat einer die Idee gehabt, ey, lass uns doch hier einen Penis nehmen.
Ja, das ist dann nämlich gerade bei den
das
bei
auch
den
irgendwie eskaliert.
Eltern, als die verflucht sind, finden die das ja in dem Schlafzimmer von denen.
Ja.
Da eine ganze Palette an verschiedenen Dildo-Variationen und die mit denen prügeln die dann auf die Eltern ein.
Ja, aber witzig eigentlich, dass das vorher gar nicht so drin war.
Stimmt, das kommt dann auf einmal
und das dann
so, ne,
sehr, sehr, sehr stark
in so einer
wird.
Kiste, auf der, was scheint dann auf Christian Stuff oder so, ne?
Ja, genau.
Da hol die erst diese Analkette
Church
raus. Diese
Stuff.
Das ist eine Art Rosenkranz.
Ja. Und unsere Hauptfigur, Brody, riecht dann auch noch an diesem Rosenkranz.
Ey, ja, da habe ich mir auch gefragt, Junge, du weißt es doch schon, warum tust du das?
Ja.
Ja.
Ja, ja, es gab nur 20 Drehtage. Das finde ich auch sehr, sehr knapp. Also, wenn man sich das knappe Budget schon vor Augen hält, dann noch 20 Drehtage. Also, die waren auch darauf angewiesen, dass alles sitzt, weil es gibt unheimlich viele Settingwechsel. Es gibt Szenen im Park, Nacht- und Tagaufnahmen, es gibt eine Schule. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen und das hat mit Sicherheit auch ein bisschen von dem Budget verschlungen und Zeit gekostet, das alles immer wieder aufzubauen. Also 20 Tage ist schon nicht viel und dafür ist der Film wirklich rund.
Ich finde auch, das merkt man dem gar nicht an, dass der auch ein so niedriges Budget hatte, weil ja, die Effekte sind wirklich cool.
Ja.
Und die Schauspielleistungen sind jetzt auch nicht scheiße. Im Gegenteil, die alle machen da ihren einen sehr, sehr guten Job. Also alle Figuren sind da glaubwürdig gemacht.
Ja.
Und cool.
Ja, finde ich auch. Ja, die Special Effects sind auf jeden Fall auch so eine Sache. Der Chef der Special Effects Truppe ist nämlich im wahren Leben einer der besten Freunde vom Regisseur. Mhm. Und nachdem die dann beide festgestellt haben, wir machen irgendwas mit Film später und sich dann nochmal zusammen telefoniert haben, hat er dem gesagt, yo, wenn du einen Horrorfilm machst, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Und der hat wohl auch selber mehr für die Effekte selber ausgegeben, als der eigentlich dann bekommen hat.
Also, ach, krass.
Also das war wirklich ein Leidenschaftsprojekt.
Ja.
Und die haben auch, wie gesagt, während das Ganze entstanden ist, noch Sachen verändert, hinzugenommen und dann überlegt, ja, wie können wir das denn machen und sähe das nicht cooler aus, das wäre noch krasser, sowas haben wir noch nicht gesehen und das alles noch einzubauen. Also es war wirklich creative overkill. So.
Das merkt man dem Film aber auch an. Also man merkt dem die Liebe auf jeden Fall an, mit ja, der entstanden ist. Und halt auch die Liebe zum Metal auf jeden Fall.
Ja. Ja, und die Darsteller, also die Hauptfigur Brody, wird gespielt von Milo Cawthorn. Hm. Und es war wohl schon ein Darsteller, den man dann in Neuseeland kannte. Der hat auch ein paar Jahre später einen Film gemacht, der heißt Blood Punch. Den gibt es auch auf Deutsch. Ist aber, sagen wir mal, so eine andere Richtung auf jeden Fall. Ne? So ein bisschen wie ein Thriller, würde ich sagen. Mhm. Und man merkt ihm auf, also das sieht man gar nicht mehr. Der sieht komplett anders aus, weil er eben nicht diese wallenden langen Haare da trägt, sondern ganz kurze Haare normalerweise hat. Aber was da zu den Darstellern noch zu sagen wäre, ist, dass die, wie heißt sie jetzt, die Blonde?
Melinda?
Medina. Medina, genau. Dass die auf jeden Fall wohl sehr bekannte Darstellerin gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Und die hat zu der Zeit wohl eine Hauptrolle in irgendeiner Soap, die in Neuseeland wohl gedreht wurde. Ich weiß jetzt nicht den Namen, aber sie war wohl eine der Hauptdarstellerinnen. Und die war auch zu dem Zeitpunkt, wo sie das Drehbuch bekommen hat und die Anfrage, war die wohl in L.A. und hat dann gesagt, das ist auf jeden Fall mal was komplett anderes als das, was ich bisher gemacht habe. Ich bin dabei.
Und hatte die auch irgendwie einen Metal-Background? Oder?
Nee, gar nicht.
Okay, also hat die wirklich
die wollte einfach mal was komplett anderes machen und aus ihrer Schiene ausbrechen. Und fand die Rolle super. Die wollte die unbedingt haben und ist direkt am gleichen Tag wohl noch, so sagt die Legende, mit dem Flieger dann nach Neuseeland geflogen, um da mitzumachen.
Geil. Sehr sympathisch.
Auf jeden Fall.
Ja. Generell, aber die kommt auch im Film super sympathisch rüber. Also die Figur, die da spielt,
ja, genau.
Richtig cool.
Ja, ja, was mir auf jeden Fall noch so ein bisschen aufgefallen ist, auch lag vielleicht auch an der Zeit, wo ich den gesehen habe. Der war ja 2014 oder 15 ist 15. Ist der erschienen, aber 2014 ist der entstanden. Das hat ein bisschen gedauert, gerade wegen diesem No-Budget-Ding oder Low, bis der dann auf Festivals gezeigt wurde und dann Verleiher und so weiter. Was auf jeden Fall zu der Zeit, wo ich den gesehen habe, also ungefähr 2016, schätze ich jetzt mal, als er hier in Deutschland dann rauskam, hatte ich auf jeden Fall sehr präsent noch eine Serie, die thematisch nämlich in dieselbe Kerbe schlägt. Und zwar Todd and the Book of Pure Evil. Kennst du das?
Nee, habe ich auch nie gehört.
Das ist eine Serie. Da geht's. Stell dir vor, es geht um eine Highschool wie bei Buffy so ungefähr, mhm. Also so ein Setting. Und da gibt es dann auch das Necronomicon, es wird aber nicht so genannt, ne? Das The Book of Pure Evil.
Mhm.
Und das befällt immer in jeder Episode einen anderen Schüler. Und die Hauptfigur in der Serie ist Todd. Und der ist auch in einer Band, der spielt Gitarre, der ist auch ein Metalhead. Und der hat dann auch seinen etwas beleibteren Best Buddy in der Schule, der auch sein Schlagzeuger ist. Und das ist auch das Setting mit dem Mädchen ist auch so ein bisschen so ähnlich. Ich will nicht sagen, dass das ein Plagiat ist, aber ich musste auf jeden Fall, als ich Deathgasm gesehen habe, direkt wieder an diese Serie denken und habe mir die nochmal gegeben. Also die ist wirklich toll. Kann ich empfehlen. Ist eine kanadische Serie wohl.
Das
schwierige Wort mit K.
Wobei, wo wir dann schon bei Metal sind, Kanada, Heavy Metal von 1981, ist auch eine kanadische Produktion. Muss man mal hier zur Ehrenrettung von Kanada anmerken.
Ja, also, aber die Serie ist, also wenn dir das jetzt heute gefallen hat, solltest du der Serie vielleicht auf jeden Fall mal eine Chance geben, weil die ist wirklich witzig. Die hat 2 Staffeln mit jeweils 10 oder 12 Folgen. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Und die 2. Staffel ist dann schon ein ganz anderer Schlag. Die setzt zwar storymäßig genau da an, wo die 1. aufhört, aber die 2. ist dann noch wilder und verrückter und die hat dann auch, jede Folge hat einen anderen Stil, wie das Ganze erzählt wird. Mhm. Manchmal gibt es dann so schwarz-weiß 50er-Jahre Besessenheit und sowas. Also ganz, ganz wild die 2. Hat auch keine 3. Staffel bekommen. Obwohl die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt war.
Und sowas hasse ich.
Sowas ist immer Mist. Und dann haben aber auch, weil das ein Herzensprojekt von den Machern war, haben die das Ganze weiter konzipiert und als Animationsfilm gibt es dann nämlich einen Film als Abschluss der Serie, der ist animiert, aber alle ursprünglichen Sprecher vom Cast sind auch wieder mit dabei.
Okay. Also das persönliches Ende.
Ja.
Haben die ja so ein bisschen so dann ja gemacht, wie bei hier Firefly.
Genau.
Die haben das so ja so ähnlich gemacht, dass sie das dann so mit diesem Film.
Ja, oder bei Drawn Together gab es das auch.
Ja. Ja, immerhin,
dass,
dann haben die
man dann quasi so ein bisschen auf die schmale Spur dann geendet. Trotzdem noch was gemacht hat und das vielleicht mit der Animation löst.
Ja, aber wenn
ist auf jeden Fall erwähnenswert.
Interessant. Cool. Also weil cool. Allein, weil dann
macht
bin ich gespannt.
Macht unheimlich Spaß.
Wie dann so, also es klingt ja jetzt so, als ob die dann ja auch filmisch halt in jeder Folge irgendwie versucht hätten, irgendwie andere Schwerpunkte zu setzen. Interessiert.
Ja,
hast du die hier?
Das ist cool. Ja.
Na dann. Dann weißt du, was passieren wird.
Natürlich. das ist auf jeden Fall, ist mir auch selbst, wo ich gestern oder vorgestern entschieden hatte, welchen Film wir jetzt letztendlich besprechen sollten, habe ich direkt auch wieder die Connection im Kopf gehabt zu Todd. In The Book of Pure Evil. Weil auch, also die ganze, das ganze Writing ist so ein bisschen so ähnlich. Aber es ist dann doch ein bisschen mehr Serienpamphlet und ein bisschen mehr Monster of the Week. Mhm. Ne? Und nächste Woche ist dann wieder alles vergessen, was vorher passiert war.
Muss ja nichts Schlimmes sein.
Ist, genau, aber es funktioniert trotzdem, war sehr sympathisch. Was können wir noch zu sagen zu Deathgasm? Die Practical Effects?
Ja, das hatten wir ja schon so ein bisschen zwischendurch gemacht, dass die wirklich sehr ordentlich aussehen. Also die Dämonen-Zombies, nenne ich sie mal.
Ja.
Und die Bluteffekte müssen sich nicht verstecken.
Nee, die sind wirklich gut.
Ja, sehr, sehr cool. Was die Geschichte ja auch noch hat, ist so ein, oder der Film auch hat, ist so ein Coming-of-Age-Element.
Ja.
Ne, vor allem, wenn du mir jetzt gesagt hast, dass halt die Hauptfigur ja autobiografische Züge
hat. Ja, auf jeden Fall.
Hat,
im Interview.
Dann merkt man das auf jeden Fall, dass das da mit drin ist, weil der Charakter sich dann ja eben von diesem etwas verschüchterten Nerd, auf dem auch eher so rumgetrampelt wird teilweise, dass dem irgendwann Rückgrat wächst und er für sich einsteht.
Ja.
So, das wäre dann so dieser Coming-of-Age-Aspekt in der Geschichte, der jetzt nicht so, obwohl, ist das so eine These, so in so Metal-Filmen Weil das kommt schon vor, dieses Coming-of-Age-Element in so Metal-Filmen.
Ja, doch, doch.
Also ich würde sagen, bei Detroit Rock City hat man das ja im Grunde.
Detroit Rock City.
Detroit Rock City. Kennst du eigentlich den Film Metalhead? Diesen isländischen?
Ja.
Ne, der hat das ja komplett im Mittelpunkt.
Der ist auch toll.
Wobei der aber auch, der ist wirklich super. Auch einer der sehr, sehr coolen Metal-Filme.
Ja.
Der aber, ja, der ist ja fast schon Depri, der Film. Also der hat ja gar keine lustigen Aspekte drin. Da geht es ja wirklich...
Ganz anderer Schlag.
Also ganz heute, anderer Schlag.
Heute der Film, der ist ja richtig auf die Tube drücken, alles ein bisschen drüber, alles und auf
gute Laune.
Gute Laune, viel Gematsche, gute Jokes.
Ja.
Gute Musik. Ja, also die Musik könnte man vielleicht nochmal vorheben.
Ja,
denn unbedingt. In dem Film wird auch nicht damit gespart. Da wird die ganze Zeit wird einem feinster Metal um die Ohren gehauen.
Sehr cool fand ich die Szene, wo Emperor im Hintergrund laufen.
Ja.
War sehr, sehr geil.
Und also da sind dann immer so kleine Szenen, auch wo die sich dann die Hand reichen und dann immer die sogenannte Pommesgabel machen.
Warum geben wir uns so eigentlich nicht die Hand?
Ja.
Hab den noch nie gesehen, so den Gruß jetzt, aber...
Das stimmt.
Was sagen die dann immer? Metal Brothers?
Brotherhood of Steel.
Brotherhood of Steel. Das war's, richtig.
Ja.
Brotherhood of Steel. Ja. Das ist auch wieder so ein Joke, das sind auch einfach so zwei Metal-Worte, die zusammengesetzt einfach, das passt.
Einfach, genau.
Hat was Manowar-haftes.
Ja, auch, dass die ganz casual mal eben mit Corpse Paint durch die Stadt laufen, ist auch sehr, sehr witzig. Oder dann wirklich, also muss man sich wirklich vorstellen, wie so ein schwarz bekleideter, Corpse Paint tragender Mann auf der Bank sitzt und ein Eis schlägt. Ja, das ist wirklich witzig.
Jeder mag Eis.
Allein das Bild, ja. Jeder mag Hula Hoops.
Ey, und ich muss ja auch sagen, ey, apropos so zur Metal-Szene, ne, das ist ja so immer, sieht böse aus, ist aber eigentlich alles ganz lieb und harmlos.
Mhm.
Ich weiß noch so, kleine Anekdote, eines meiner ersten Metal-Konzerte war Dimmu Borgir 2003 in der Live Music Hall in Köln.
Ja.
Mit Four Bands Hypocrisy und
Morpher,
wenn ich mich recht erinnere. Und da bin ich mit einem Freund hin und meine Eltern haben uns gefahren. Und ich weiß noch, wir sind dann da halt...
mit 12 halt.
Nee, warte, da war ich 16.
Ah, okay.
16, auf jeden Fall, meine Eltern haben uns noch gefahren. Und die sind dann da an dieser Straße, wo die Live Music Hall ist, kennst du ja, ne, wenn da die Schlange nach draußen steht.
Ja.
Und da waren halt auch Leute mit Corpse Paint dabei. Meine Mutter wollte uns erst nicht rauslassen, weil die Angst hatte, was das da für eine Veranstaltung ist. Und wir sind dann aber... Satanische Rituale. Wir sind dann da aber trotzdem rein. Und ja, es war super easy. Also es war wirklich eine sehr... entspannte, friedliche Atmosphäre und eben die mit Corpse Paint haben die meisten Jokes gemacht da drin.
Hey, Metal-Typen sind alle nett.
Ja. Außer die paar, die rituelle Morde begehen und
uns
ein bisschen übertreiben. Aber die Zeiten sind ja auch schon lange vorbei, so mit den verrückten Skandinaviern aus den 90ern.
Mayhem sei Dank.
Mayhem sei Dank.
Ja.
Hey, hey. Ja, aber genau, das zum Thema Corpse Paint.
Ja.
Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es in dem Jahr war oder im Jahr später, hatte ich auch das einzige Mal in meinem Leben Corpse Paint bei einer Halloween-Party. Eine Halloween-Party. Ich glaube, das war dann ein, zwei Jahre später. Das war auch noch zu Schulzeiten auf jeden Fall. Da weiß ich noch, da hatte ich hier den Abbott gemacht.
Okay, aber war es nicht draußen im Supermarkt und dir ein Eis kaufen?
Wahrscheinlich war es Bier, dass man sich dann vorher noch so das gute Landfürst oder so, dass man sich für, wovon man damals wahrscheinlich für 3,50 € irgendwie 7 Flaschen bekommen hat oder so.
Ja.
Good old times.
Ja, wenn du jetzt überlegst, was du schon an Metal-Filmen gesehen hast und jetzt in der Kombo mit Dämonen und Gore und Comedy, ich finde, der ist wirklich herausragend, was das betrifft.
Absolut. Also ich habe beim Gucken auch so ein bisschen versucht, so die Metal-Filme, die ich halt schon kenne, zu sortieren und den so zu vergleichen. Und der ist auf... Ey, der war super. Der war wirklich, wirklich super. Ein paar Titel haben wir ja eben schon genannt, so, ne, von wegen halt eben Heavy Trip, der ist wirklich cool, der aber auch anders ist. Fand ich den jetzt aber besser. Also ich würde sogar sagen, Deathgasm gefällt mir besser als Heavy Trip. Mhm. Detroit Rock City ist so ein Klassiker. Heavy Metal ist natürlich so der animierte, ne, ist halt auch so ein Klassiker.
Ja, School of Rock.
Und genau, das ist ja, Metal, cool, also. Stimmt, School of Rock, den mag ich auch sehr gerne.
Ja.
School of Rock ist auch wirklich cool. Airheads.
Ja.
Der ist auch sehr cool.
Ja, aber, ja.
Aber finde ich den auch jetzt besser. Deathgasm hat mir auch besser gefallen.
Okay.
Die sind natürlich sehr unterschiedlich, die Filme ja. halt. Und ja, Airheads hat natürlich einen ganz anderen.
Spinal Tap, ne?
Oh, natürlich. Das ist Spinal Tap. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Den darf man nicht vergessen. Der ist auch. Ah, verdammter Klassiker.
Und kennst du auch Rockstar?
Mit Mark Wahlberg, der, ja. ne? Nee. Den habe ich nicht gesehen. Also ich weiß, dass es den gibt und ich weiß, ja. der soll gut sein.
Gib ich dir heute mit.
Gibst du mir heute mit, ja, sehr gut. Mhm. Ja, nice, weil den habe ich mir auch schon ewig vorgenommen und habe den aber noch nicht.
Also der gesehen. Hatte auch alleine schon, wenn man überlegt, der Arbeitstitel von Rockstar ist nämlich eigentlich Metal God. Aber die haben sich dann doch entschieden, Rockstar könnte ein bisschen mehr Publikum ansprechen.
Ja, ist wahrscheinlich halt auch so. Ne?
Aber es geht um Metal, es geht um Judas Priest, ne, also.
Die auch in diesem nicht... Film heute Erwähnung finden?
Ja, natürlich. Zu Painkiller. Recht. Ja,
mit der Painkiller, ne? Genau, der stimmt, ja, die CD hält ja. er in der Hand.
Auch diese kleinen Sachen, die heute jetzt hier so mit rückwärts abspielen.
Und oh
so.
Ja, der Klassiker.
Das ist ja auch alles mit dieser satanischen Metal-Musik, geht ja einher.
Genau, mit diesen Klischees, die man so kennt, ja, ne? Mit ja. versteckten Botschaften und eben Teufelsbeschwörung, Teufel wieder. Genau, die Masche, wie die den Dämonen dann zurückrufen, ist dann ja auch den Song rückwärts zu spielen.
Genau. Ja, das wundervoll. Ich auch sehr witzig.
Und am Ende nach den also die Post-Credit-Szene, ne, wo er dann ja. mit seinem, mit, also Zack opfert sich irgendwann.
Ja.
Spoiler, Spoiler. Und am Ende nach den Credits sprechen die halt über eine Schallplatte miteinander. Ja. Und genau. Und gehen nochmal Bandnamen durch. Und irgendwie,
gehen
nochmal ne?
Bandnamen durch.
Auch so. Wieder irgendwie so ganz bescheuerte Sachen.
Naja,
Angel Come oder was weiß ich, was da noch war.
Ja. Ah. Eine kleine Anekdote habe ich noch, und zwar auch aus einem Interview mit dem Regisseur, dass die ein paar Jahre, nachdem das Ganze jetzt schon versackt ist und der auch wieder komplett andere Projekte auf dem Schirm hatte und gemacht hat, hat er da nicht mehr dran gedacht. Die haben irgendwann zu Hause einen Garagentrödel gemacht und der hat dann einfach auch ein paar Sachen rausgestellt von alten Requisiten und sowas. Und unter anderem hat er gesagt, er hat sich dann gerade mit jemandem auf dem Dorf Trödel unterhalten. Und ein anderer Mensch, den hat er dann im Augenwinkel wohl beobachtet, der ist dann zu einer Kiste gegangen, die auch auf dem Markt stand, war. Und das war diese besagte Church-Stuff-Kiste. Und da waren dann noch die blutverschmierten Requisiten, also ein Doppeldildo und diese Analkette. Und mit blutigen Spritzern und ekligen kleinen Restsubstanzen in der Kiste. Und der Mensch hätte dann wohl die Kiste verschreckt geguckt, die Kiste wieder zugemacht und ist dann ohne ein weiteres Wort hat er sich vom Dorftrödel entfernt.
Wenn ich mich unauffällig verhalte, tut also, er mir nichts.
Aber das hat er erst realisiert, als der dann nachher geguckt hat, was war denn eigentlich in der Box? Ja. Ja, schöne Sache.
Ist auch eine Metal-Geschichte.
Ja,
eindeutig
jeden Fall.
Sehr, sehr Metal. Brutal.
Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir durch.
Ja, ich habe ja nichts mehr hinzuzufügen dazu. Auch der macht richtig Spaß. Also für Metalheads.
Viel zu unbekannt. Viel zu unbekannt.
Viel zu unbekannt, ja, dem stimme ich zu. Der macht richtig Laune. Komplett runde Nummer, gute Laune-Ding. Zugreifen.
Man muss sich vorstellen, selbst in einem Umfeld, in einem Freundeskreis, wo viele Metalheads dabei sind, muss ich den schon drei Leuten empfehlen und mit denen gucken.
Du Armer.
Also,
ich musste den das, mit jedem einzelnen
ja,
gucken.
Ja, nee,
das
also
natürlich.
Das ist halt viel zu unbekannt. Das ist unverständlich.
Ja, aber das ist wirklich wahr, weil ich wüsste auch nicht, dass ich den Namen mal irgendwo gelesen habe. Man stolpert ja manchmal über irgendwelche Listen, wo dann ja die Metal-Filme, die man kennen muss. Ich erinnere mich nicht, den gelesen zu haben mal.
Mhm.
Kann sein, dass ich ihn überlesen habe. Might be. Aber ist auf jeden Fall nicht einer der Titel, der irgendwie schnell fällt, wenn man so von Metal-Filmen redet.
Trotzdem gab es dann das Mediabook dazu. Eine Zeit lang wirklich auch zu Ramschpreisen im Elektrofachmarkt deines Vertrauens.
Gibt sowas noch?
Ja, ich glaube, die sind da ein bisschen.
Ich bin da am Hansaring letztens wieder vorbeigefahren, da blutet mir das Herz, wenn ich sehe,
ja,
was da.
Das ist traurig. Also physische Medien, ne? Kauft das weiter. aber der ist tatsächlich aus so einem Laden gekauft, das Mediabook, und ist eine wunderschöne Edition mit dem Soundtrack dazu, und das ist, alleine ist auch schon das Geld wert gewesen.
Ja, also wirklich auch mal wieder sehr schöne Angeber-Edition, die du hier hast davon. Ja,
natürlich.
Mega halt, ne? Mit dem Soundtrack auch. Auf den freue ich mich übrigens auch, den werde ich mir gleich, glaube ich, auf der Heimfahrt auch mal reinziehen, weil super cool. Ja.
Ja.
Super cool. Okay. Ich bin gespannt, wie der ist.
Dann vielleicht haben wir das Interesse geweckt, vielleicht hattet ihr Spaß oder habt Anregungen, hinterlasst es in den Comments und gebt uns ein Like und die Glocke und so.
Und wenn wir schon bei Comments sind, dann
jetzt hab ich's gesagt.
Empfehlt doch euer Lieblings-Metal-Album of all time.
Oh ja, das ist schreibt natürlich das interessant. Drunter.
Das würde mich mal interessieren, was da... Vielleicht entdeckt man ja noch was Neues.
Oder wie seid ihr zum Metal gekommen? Habt ihr auch Dämonen beschworen?
Ja. Oh, was war deine erste Metal-Platte?
Oh, da müsste ich überlegen. Ich glaube... Wenn das in den Bereich fällt, Rage Against the Machine ist Alternative Metal.
Ja, aber ist jetzt nicht true, aber...
Nee, aber zählt. Das ist... Also ich würde sagen, das war meine erste Platte, die mich wirklich hart in den Bereich gezogen hat.
Ja, bei mir war... Also das erste Album, das ich mir gekauft habe, war auf jeden Fall kein Metal-Album, aber hat mich zu Gitarrenmusik gebracht, war die Americana von The Offspring. Feiere ich bis heute das Album.
Ja.
Danach kam Bloodhound Gang und dann kam meine erste Metal-Platte mit der S&M von Metallica, die damals, also auch untypischer Einstieg ein bisschen, aber ja, das war halt so die Zeit, ne? Die waren damals halt...
Was für eine verrückte Zeit.
Ja, das war halt...
Also bei mir war das auf jeden Fall, ich habe auch schon vorher Punk gehört, verschiedenste Sachen, Deutsch-Punk, englischen, amerikanischen Punk, aber da war halt, dann kam Grunge, ne, mit Nirvana und so, war ja groß in der Zeit, wo ich auch groß geworden bin, und Metal war dann wirklich, ich glaube wirklich, Rage Against the Machine oder sowas wie, wüsste jetzt nicht, was ich noch vorher gehört habe.
Ich weiß noch auf jeden Fall.
Da ging natürlich dann schnell runter. Also vielleicht auch Faith No More ist ja so ein bisschen alles irgendwo. Ne?
Würde ich die schon sagen, sind ja in der Szene anerkannt. Also Faith No More ist ja so eine der Bands, würde ich sagen, auf die sich irgendwie alle einigen können. Wobei ich nicht sagen würde, dass das eine Metal-Band
Clawfinger.
Ist. Clawfinger. War auch eher so punkig.
Ja.
Was bei mir dann relativ schnell kam, also erstmal waren da natürlich so diese Mainstream-Sachen, eben Metallica, dann kam Manson, dann kam Ozzy. Mhm. Und dann aber war das auch so die Zeit, wo diese ganzen skandinavischen Bands halt, diese Melodev-Sachen halt so sehr abgingen. Also ich weiß noch, ein wichtiges und auch eines meiner relativ ersten Alben, die Reroad to Remain von In Flames. Die hat mich dann so ganz in diese skandinavische Schiene da gebracht. Und da zu der Zeit, also 90er, Nullerjahre, skandinavische Metal-Bands, das ist Wahnsinn, was da in der Zeit rauskam.
Mhm. Aber siehst du jetzt... Wollte ich ganz zu Beginn deine Metal-Ader anritzen und jetzt kommt das zum Schluss.
Jetzt kommt's, raus. Ne? Jetzt,
jetzt heiß geworden,
wo es schon fast zu spät ist, kommt es, ja. Ja, ey, aber gerne Metal-Empfehlungen oder erstes Metal-Album. Coole Story. Und genau, da erinnert man sich dann ja dann doch dran.
Ja, dann danke fürs Zuhören und vielleicht gucken wir ja bald nochmal einen Film.
Ey, wäre cool. Also irgendwie noch was Metal-mäßiges. Jetzt hast du mich auf den Geschmack gebracht, auf jeden Fall. Da müsste man sich aber überlegen, welchen wir nehmen. Ich meine, ein paar von den Titeln, die wir genannt haben. Ey, kein Metal-Film, aber Wayne's World ist ja eigentlich auch so eine, in der Welt der Rockfilme auch so eine...
Könnte man auch mal drüber
so
sprechen.
So eine Nummer. Haha. Ja, da überlegen wir uns was. Oder ob wir da noch irgendwie tiefer graben und irgendwie was Unbekannteres finden. Aber irgendwann mal noch ein Metal-Kontextfilm mit dabei.
Alles klar.
Dann Peace out.
Tschüss.
Und Satan!